Ladies First. Komische Frauen im Porträt.
Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch in unserem Podcast regelmäßig wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Dieses Mal war Heike Becker unser Gast. Sie ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und hatte verschiedenste Jobs, bevor sie als Flamenco-Tänzerin und Lehrerin erste Bühnenluft schnupperte. Erst 2004, mit 41 Jahren, gründete sie gemeinsam mit ihrer Bühnenpartnerin Kerstin Sadeler-Sierp das erfolgreiche Damenkabarett-Duo Thekentratsch. Seither haben sie jede Menge Kabarettprogramme geschrieben und Preise gewonnen. Außerdem spielt Heike Becker seit 2018 die Oma Ehrlich in den gefeierten Videos von Aldi Nord.
Wer bist du? Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, wer bin ich? Also, das weiß ich noch zum Glück. Mein Name ist Heike Becker. Ich bin, Kabarettistin, freie Schauspielerin, ja. So kann man das wahrscheinlich am besten umschreiben.
Und als Kabarettistin, welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
Ja, im Prinzip sind das Alltagsthemen. Also ich gucke schon genau hin, wie die Menschen um mich herum unterwegs sind und sehe in kleinen Dingen einfach lustige Sachen, wo ich selber innerlich drüber lachen kann und versuche das auf die Bühne zu bringen. Und zwar so, dass auch der Zuschauer das erkennen kann. Manche Situationen sind ja nur für einen selbst komisch. Das ist so, wenn man einen tollen Film sieht und den dann hinterher nacherzählt, das ist meistens leider nicht so witzig. Und deswegen versuche ich das quasi so auf die Bühne zu bringen, dass auch der Zuschauer drüber lachen kann. Also im besten Fall.
Und ihr seid ja zu zweit unterwegs, du hast eine Duo-Partnerin auch?
Genau.
Und wie heißt euer aktuelles Programm?
Also unser aktuelles Programm heißt Feste drücken. Haha. Das war natürlich ganz genial. Das spricht auch für uns. Wir sind immer so am Zahn der Zeit. Also das ging alles um Nähe, um feste Drücken, wie wichtig das ist, dass nicht nur die Technik in den Vordergrund gerückt wird, sondern dass man sich ja wirklich vis-à-vis trifft, dass man wieder mehr unter Menschen ist. Und ja, das wird jetzt natürlich gerade komplett so ein bisschen umgeschrieben. Und viele Dinge aus dem Programm sind dann leider nicht mehr möglich. Aber wir hoffen natürlich auf bessere Zeiten, dass es dann wieder geht.
Mhm. Ja. Und wie viele Auftritte spielt ihr in einem normalen Jahr und wo seid ihr unterwegs?
Also wir sind wirklich deutschlandweit unterwegs. Wir können sogar sagen weltweit, weil wir natürlich auch auf Schiffen unterwegs waren. Wir waren schon bis Grönland und in der Karibik. Und wir spielen im Jahr circa 220 Auftritte.
Wahnsinn.
Das ist so der Schnitt, ja. Ja, dazu kann ich sagen, im letzten Jahr haben wir dann sage und schreibe 8 Auftritte gemacht.
Wahnsinn.
Ja.
Und wenn ihr euer Programm erarbeitet, also wie entsteht dann das Material generell?
Also es ist eigentlich so, dass ich das ganze Jahr über mir immer mal wieder so kleine Stichpunkte mache. Manchmal fließt es so, dass ich ein komplettes Programm zwischendurch schreibe. Das sind meistens bei uns im Programm so, dass das ungefähr so 10, 15 Minuten Sprachtext ist. Dann kommt wieder ein bisschen Musik. Manchmal fällt mir erst der Text ein, manchmal die Musik. Aber es ist wirklich so, dass das aus dem Erlebten entsteht. Und deswegen tue ich mich gerade so schwer, ein neues Programm zu schreiben, weil ja, man erlebt jetzt gerade nicht so unendlich viel. Ja, da könnte man eigentlich nur schreiben, ich wache morgens auf. Wobei morgens schon sehr witzig ist, weil das ist mir ja auch fremd, so ein Gefühl. Mhm. Also ich kannte das bis jetzt nicht, so im Dunkeln zum Beispiel wach zu werden. Ich kannte das nur irgendwann so ab 10, zweistellig. Mhm. Und ich gehe jetzt um 10 ins Bett und werde tatsächlich um 6:30, 7 Uhr wach. Das ist eine ziemlich neue Erfahrung. Ja.
Ja, das glaube ich. Und warum wolltest du Kabarettistin werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich erinnern, als Kind wollte ich gern Schauspielerin werden. Und wie das so ist, da wird dann oft gesagt, ja, Schauspielerin, lern mal was Vernünftiges, was ich dann auch gemacht habe. Ich war also in der Krankenpflege unterwegs. Und ja, diese Sache ist eigentlich durch Zufall entstanden. Ich habe also meine Partnerin in ihrem Lokal kennengelernt, in einem Weinlokal, ein historisches, sehr schönes, das war früher eine alte Apotheke. Und dann haben wir so ein bisschen an der Theke rumgefrotzelt und die Leute sind länger geblieben und irgendwann kamen die eigentlich nur noch, um uns zu hören. Und dann war es einfach nur noch ein Selbstläufer. Ja, und irgendwann muss man sich dann natürlich entscheiden, macht man das nur für Spaß oder macht man das beruflich? Und dann haben wir uns beide für den Beruf entschieden. So ist das gekommen.
Aber hattest du vorher einen anderen Beruf?
Ja, also ich hatte mehrere andere Berufe. Also ich habe Krankenschwester mal angefangen zu lernen, dann bin ich Mutter geworden, dann bin ich nochmal Mutter geworden, dann war ich in der Floristik zu Hause. Also ich habe ganz viele Sachen ausprobiert, aber immer wenn ich das Gefühl hatte, so jetzt kann ich das, dann war das so, ja, nicht mehr spannend irgendwie. Dann habe ich so gedacht, ja und jetzt? Und so diese Schauspielerei auf der Bühne, das war immer das, wo ich gedacht habe, ach, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich angekommen.
Und wann und wo war dann euer erster Kabarettauftritt?
Ja, das war lustig. Also wie gesagt, wir haben ja in der Apotheke, in dem Restaurant angefangen und haben da so ein bisschen gespielt. Und da kam irgendwann jemand auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, vor Publikum was zu machen. Und dann haben wir spontan gesagt, machen wir schon die ganze Zeit. Klar, warum nicht? Ja, der würde das dann einstehlen. Und zu unserem Entsetzen war das dann hier eine ziemlich große Bühne in Dienstlaken in der Altstadt vor 300 Leuten. Und da kriegte ich ein bisschen Panik und habe noch unseren Barkeeper eingebaut, der dann in den Pausen als Lilifee arbeiten musste und mit so einem Ballettkostümchen über die Bühne gehüpft ist, was auch sehr süß war. Ja, und wir hatten dann also ein Programm zusammen von 2x50 Minuten. Das Tragische war nur, dass das innerhalb von 2 Tagen ausverkauft war und wir dann auf die große Bühne mussten. Und die große Bühne bedeutete bei uns, es gibt hier ein wunderschönes Open-Air-Theater, was auch sehr bekannt ist, wo also so Leute wie Milo, Anastasia auftreten. Mhm. Fassungsvermögen. 2200 Leute und das war innerhalb von einer Woche ausverkauft.
Wahnsinn.
Und ich kann dir sagen, da wurde mir schlecht.
Ja, das verstehe ich.
Da wurde mir richtig schlecht und ich habe gedacht, Hilfe, das kann nicht wahr sein. Aber der Hammer war, das war ein grandioser Abend. Das Publikum hat uns wirklich getragen. Ja, und seitdem spielen wir da regelmäßig. Ja,
ja, Wahnsinn. Und an einem Auftrittstag, was ist da der schönste Moment für dich?
Also ganz ehrlich, der schönste Moment für mich ist, wenn ich in der ersten Reihe jemanden sehe, der überhaupt keinen Bock hat. Also den ich an der Nasenspitze ansehe, dass die Frau gesagt hat, so, du kommst jetzt mit, ich finde die beiden gut und das hast du mir jetzt versprochen. Und man kann an den Augen ablesen und ja, an der ganzen Art, wie er da sitzt, am besten noch Arme verschränkt. Ich habe keine Lust und ich zeige das auch. Und wenn ich den dann dazu kriege, dass er wirklich herzhaft lacht, das ist für mich der schönste Moment. Dann könnte ich eigentlich auch aufhören, aber dann spielen wir dann trotzdem weiter. Also das ist der Moment, wo ich mich einfach freue.
Und gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche?
Das sind wir schon sehr oft gefragt worden und ich muss immer wieder sagen, nee, gab es überhaupt nicht. Also wir sind wirklich noch so vom alten Schlag, wie so Zirkuspferde, die so kontinuierlich gearbeitet haben. Und das ging auch wirklich erstmal nur über Mundpropaganda. Die Spielorte, die Hallen, das wurde immer größer. Wir haben natürlich auch die sogenannte Ochsentour gemacht, nicht nur über 3 Jahre, das ging über 6, 7, 8 Jahre. Aber wir hatten immer Spaß dabei. Und der Rückschlag, der einzige Rückschlag und der auch wirklich sehr, sehr wehtut und schmerzhaft ist, ist jetzt halt durch die Corona-Pandemie. Ne? Mhm. Das ist natürlich ganz schwer auszuhalten. Ja.
Und gibt es da Strategien, damit du da irgendwie gut durchkommst für dich? Hast du da irgendwas gefunden, wo du sagst, das ja, geht's dir besser?
Ja, Alkohol und Essen.
Ah ja.
Ja, nee, ich glaube, eine richtige Strategie gibt es da gar nicht. Also am Anfang habe ich, glaube ich, wie jeder normale Mensch auch, ach, du hast mal ein bisschen Zeit, das geht schon rum, du räumst die Wohnung auf, du streichst ein bisschen, ich habe einen Garten, habe ich im Garten was gemacht und ja, die Wohnung ne, so richtig auf den Kopf gestellt, alles ausgemistet, was man halt so macht in der Zeit. Beim zweiten Mal war es nicht mehr so extrem. Und momentan ist es einfach so, dass ich für mich glaube, das geht so nicht mehr, wie es vorher war. Ich glaube, das ist jedem klar. Mhm. Und meine Strategie ist, da ich ja auch Schauspielerin bin, dass ich jetzt einige Sachen habe als Schauspielerin, wo ich was machen kann. Ja, und mich ausprobiere in Formaten, die so ein bisschen fremd sind, aber wo ich mich so durchwurschtel. Also im Moment habe ich ein Projekt, wo ich dann als Camperin unterwegs bin und Kollegen besuche und mit denen so ein bisschen plauder. Also ich könnte dich da gerne mal in München besuchen und mal gucken, wie das so klappt. Übrigens bin ich in München geboren, ne?
Ach, tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und ich war erst einmal in München mit meiner Mutter vor einigen Jahren. Die hat mir dann gezeigt, wo ich geboren bin. Also im Prinzip war da schon klar, dass ich es weit bringe, ne? Bavaria Filmstudios direkt gegenüber.
Ach,
also,
tatsächlich?
Bitte.
Geiselgastei.
Geiselgastei, ganz genau. Ganz genau, da bin ich geboren.
Ja. Ja, also du kannst mich gern besuchen, das können wir gern machen. Ist das dann ein Podcast, den du machst, oder?
Da bin ich noch nicht ganz sicher. Also das wird den Titel haben, mobile Lachnummer, immer schön rechts halten oder immer auf der Spur bleiben, sowas in der Richtung. Mhm. Und ich werde dann halt wirklich mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren und Kollegen besuchen, Veranstalter besuchen, um zu gucken, was treiben die so, haben die sich umorientiert, was machen die da, natürlich alles auch höchst lustig, mit viel Essen, mit viel Alkohol, damit das Ganze auch Spaß macht.
Ja, das hört sich super an.
Ja, finde ich auch. Ja, weil das trifft natürlich den Punkt, weil ich renne hier rum wie im Käfig, ich bin ja gar nicht gewohnt, zu Hause zu sein, also das ist ja eine ganz neue Erfahrung. Und das gibt mir wieder die Gelegenheit, ein bisschen unterwegs zu sein und mit Menschen zu sprechen. Ja, das ist also quasi so eine Selbstheilung, wenn man so will.
Schöne Idee auf alle Fälle. Und hast du weibliche Vorbilder?
Ja, meine Mama. Und zwar, das ist eine ganz tolle Frau deshalb, weil die unglaublich zufrieden ist und in ihrer Mitte ist. Und das Ziel werde ich nie erreichen, das weiß ich. Aber ich finde es gnadenlos angenehm und zuzugucken, wie ein Mensch, der immer für andere da war und so im Herzen lebt, wie zufrieden der sein kann. Keine Ansprüche hat, einfach sein Leben lebt, finde ich unheimlich erstrebenswert, muss ich sagen.
Mhm. Denkst du denn, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, in der Comedy eine Frau zu sein?
Ja, also im Normalfall würde ich ganz klar mit Ja antworten.
Also heißt Vorteil oder Nachteil?
Nachteil. Muss mich dann aber deshalb korrigieren, weil meine Partnerin und ich, wir haben den Vorteil, wir sind sehr spät eingestiegen. Wir waren beide also schon über 40. Und waren von Anfang an sehr schmerzfrei, auch was das Äußere betrifft. Und haben wirklich viel mit männlichen Kollegen zusammengearbeitet. Das funktionierte sehr, sehr gut, immer. Wir wissen aber auch um die Frauenquote. Also, dass es oft so ist bei Mixshows, 5 Männer, eine Frau für die Quote. Das Merkwürdige ist, dass wir auch wirklich den Nerv der Männer treffen. Man soll das nicht meinen, aber das ist so. Mhm. Wir haben also in einem Programm wurde also immer ein Heinz gecastet. Das war immer der, den ich mir ausgeguckt hatte, der einfach mein zukünftiger Partner wird. Mhm. Und das Merkwürdige war, dass die Männer da richtig Spaß dran hatten. Und da gibt es eine kleine Episode. Ich habe dann immer jemanden mir ausgeguckt und habe gesagt, so, wir sind jetzt zusammen und ich erwarte dich dann morgen. Das war immer so ein Running Gag. Die Frauen hatten Spaß dran, dass ihre Männer da immer sehr verblüfft waren. Und die Männer hatten einfach Spaß dran, dass Frauen so dreist sein können, sich einfach ihren Partner zack auszusuchen, ohne Absprache. Mhm. Da gibt es eine Episode, dass ich mit meiner Mutter am nächsten Tag zum Augenarzt musste. Sie musste gucken, ob sie noch fahrtüchtig ist. War alles in Ordnung. Und dann sagte der Doktor zu mir, ja, Frau Becker, ich muss Ihnen leider sagen, Ihre Mutter wird Ihren Führerschein nicht bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? War doch alles in Ordnung. Ja, sagte aber, bei der Tochter geht das auf gar keinen Fall, die sich da einfach an Männer ranschmeißt. Übrigens, ich bin Heinz. Und ich musste so lachen, weil der war einen Abend vorher im Programm. Und genau den hatte ich mir ausgesucht und natürlich nicht wiedererkannt mit weißem Kittel. Das war schon sehr lustig, ja.
Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert?
Als Mann wäre mir das nie passiert? Weiß ich nicht. Ich kann mich so schlecht in Männer reindenken. Die sind so kompliziert. Ich verstehe die einfach nicht. Als Mann wäre mir das nie passiert. Keine Ahnung, also es sind meistens so Umziehgeschichten. Also wir hatten am Anfang sehr, sehr viel Equipment mit auf der Bühne und haben uns oft umgezogen. Und ich glaube, Männern wäre es eigentlich egal gewesen, wie sie sich da ausziehen und aufs Timing zu achten. Und wir als Frauen haben natürlich geguckt, dass da nicht schief geht. Also vielleicht sowas in der Richtung. Mhm. Aber das ist auch eine Frage, in Männer reinversetzen, das kann doch keine Frau. Das ist, da reichen auch 30 Jahre Ehe nicht, ehrlich. Das ist echt schwer.
Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
Ja, wie gesagt, das ist auch wieder so eine Sache. Also ich glaube im Außen schon. Also ich glaube auch wirklich, dass es dann wichtig ist, ach ja, die sieht ja ganz passabel aus oder das geht, wie auch immer. Es war auch jahrelang so, eine Putzfrau, die ist lustig oder ja, sowas in der Richtung, ne? Verkleidung, so siehe Richtung Karneval, ja, dann kann man auch darüber lachen oder wenn dann typische Herrenwitze kommen. Aber da wir ein sehr konträres Paar auf der Bühne sind, nämlich eine stocksteife Frau Sirp und eine ja etwas durchgeknallte Bäcker, hebt sich das, glaube ich, so ein bisschen auf. Sind wir da, glaube ich, so ein bisschen außen vor. Unbewusst, also das hat man so nicht geplant. Aber da empfinden wir das nicht so stark. Aber ich weiß von Kolleginnen, dass es wirklich so ist. Und dass auch landläufig die Meinung ist, Frauen sind nicht lustig, können wir nicht drüber lachen. Und wir beide wissen, es gibt so viele Kollegen, natürlich einschließlich uns, die saulustig sind und wo unverständlich ist einfach.
Ja, absolut.
Aber ich glaube, es gibt viele Dinge, die Frauen nicht machen können, weil sie Frauen sind. Es fängt mit bestimmten Pointen an, es fängt mit Körperlichkeiten an, die bei Frauen dann als unlustig, vulgär oder da guckt man nicht hin und bei Männern würde gelacht. Das ist einfach so, ja.
Und wie gehst du mit Pressekritiken um? Also gab es schon mal Kritiken, die dich getroffen haben?
Nee, also zum Großteil lese ich die gar nicht. Und bei einigen denke ich dann so, war die überhaupt da? Also das ist, Pressekritik, das ist mir, also wir sagen hier im Ruhrpott, das geht mir am Arsch vorbei. Ist vielleicht ein guter Ausdruck. Weil mir war immer wichtig, die Nähe zum Publikum und dass ich da ein Feedback bekomme und dass es für mich ein guter Abend war. Und was danach dann ist, ja. Also meine Mama, die sammelt die, die findet das toll. Die hat, glaube ich, ein Album für mich angelegt und sagt immer, guck mal da. Oder du warst im Fernsehen, guck mal. Aber nee, das hat mich nie so interessiert. Nee.
Denkst du drüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
Nee, das wäre mir zu anstrengend. Das meinte ich gerade mit schön sein zu müssen. Da bin ich auch raus, weil ich alt bin, Falten habe und sowieso übergewichtig. Und dann ist mir im Alltag schon viel zu anstrengend zu gucken, in welchem Outfit sehe ich schlank aus. Also wenn es nach mir ginge, gäbe es auch nur eine Jogginghose und einen weiten Pulli. Da fühle ich mich wohl. Ich bin sowieso eingefleischte Camperin. Mhm. So die Verlotterung, die liegt mir sehr. Nee, wir haben ja auf der Bühne immer ein und dasselbe Outfit. Und das ist total entspannend, weil du nie überlegen musst. Das ist super, kann ich jedem nur empfehlen.
Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt?
Nee, und das ist eine super Frage, weil das mache ich ja. Das ist super, oder?
Ja.
Also wer das Programm nicht kennt, also ich spiele eigentlich so eine typische Ruhrpott-Schnauze, die nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber die ziemlich die Männer mag, sagen wir es mal so. Mhm. Und die das unheimlich toll findet und glaubt, sie wäre noch richtig schick, die aber einfach in die Jahre gekommen ist. Und dadurch bagger ich aber wirklich auf nette Art auch die Männer von der Bühne aus an. Und ich glaube, das nimmt dem Ganzen die Schwierigkeit in der Sache, weil Frauen sehen mich nicht als Gefahr und die Männer denken, die ist so daneben, das glaube ich jetzt nicht, was die macht. Und dadurch wird so, glaube ich, die Schärfe so ein bisschen daraus genommen und damit sind wir gut gefahren. Ich hatte mal eine Zeit lang ein Outfit, was für mich einfach auch daneben war, wo ich aber gemerkt habe, das geht den Frauen zu weit, das ist zu weiblich. Und dementsprechend habe ich es wirklich so umgebaut, dass es also schmerzfrei ist.
Ach, was hattest du da an?
Das war auch ein kurzer Rock, aber das war einfach zu normal. Das war ja ein kurzer Rock, eine Strumpfhose, Stiefel, Jacke. Also für mich nichts Weltbewegendes, aber das war den Damen zu schick. Und jetzt habe ich genauso einen kurzen Rock, aber der sieht so aus wie eine Disco-Maus übrig geblieben aus den 70ern. Mhm. Und weil es so daneben ist und die Farben so schrill und daneben, bin ich keine Gefahr mehr, weil ich einfach signalisiere, ich will, aber ich kann es sowieso nicht. Mhm. Und das ist allen klar. Und von daher, ja, sind wir da intuitiv aus dieser Gefahrenzone raus. Aber tragisch, dass das überhaupt so ist, das stimmt wohl.
Mhm. Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
Im Moment macht es nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, ich glaube, ich würde wirklich raten, sich selbst treu zu bleiben. Man kann Sachen annehmen, man kann ins Gespräch gehen, aber wirklich nur das machen, was man selber möchte. Und nicht auf jeden hören und nicht alles annehmen, du musst das so machen, du musst das so machen. Sich selbst treu bleiben, seinen Weg gehen und immer Spaß dabei haben. Und wenn der Spaß nicht da ist, aufhören. Einfach aufhören.
Mhm. Förderst du Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
Ja, meine Enkelkinder. Ich fördere mich hier zu Tode, wie man so schön sagt. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht die Zeit, weil, also jetzt im Moment hätte ich es, es geht jetzt nicht. Und wenn es wieder gehen würde, bin ich ja permanent unterwegs. Mhm. Wir machen viele karikative Geschichten, wir haben auch schon im Frauenknast gespielt und haben Kindern die Möglichkeit gegeben, sich mal auszuprobieren. Aber das utopisch zu denken, da könnte man was fördern. Ja, wenn Kinder kommen und sagen, boah, ich finde das cool, würde ich auch gern machen, würde ich das Gleiche sagen wie vorhin. Probier es aus, mach's einfach, hol dir eine Kamera, lad mal Freunde ein, spiel ein bisschen, probier dich aus. Bevor es auf die Bühne geht, hab erstmal Spaß und probier dich einfach mal aus. Und guck, und wenn Leute sowieso über dich lachen, dann klappt das schon. Also, wie gesagt, ich habe mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln, und zwar 7 Stück, bin ich ziemlich ausgelassen.
Ja, das hört sich so an. Und gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können?
Ja, total. Also, eine nicht so große Familie und früher einsteigen. Mhm. Also, ich bin ein totaler Familienmensch. Und bin ja sehr, sehr früh in diese Schiene reingegangen, sehr, sehr spät, Entschuldigung. Es ist früh, aber ich bin sehr spät reingegangen. Und ich glaube, 10 Jahre eher wäre es leichter gewesen. Da wäre man, glaube ich, etwas entspannter gewesen. Und ja, wir haben ja auch schon gemerkt, wenn es dann Backstage war, so 2-3 Uhr, und das so mit 50, dann kommst du auch so an deine Grenzen. Mhm. Oder 7-8 Stunden Fahrt und dann noch spielen und wieder zurück. Ja, ich glaube, etwas früher einsteigen. Und ich glaube, bei uns Frauen ist es schwierig, weil die meisten von uns halt doch sehr auf die Familie gucken, auf Partner gucken, wenn er denn da ist, Kinder, wie auch immer, alles unter einen Hut zu kriegen. Das war schon sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen.
Und gab es auf deinem künstlerischen Werdegang Menschen, bei denen du den Eindruck hattest, dass sie dir Steine in den Weg gelegt haben? Und wenn ja, waren das eher Frauen oder eher Männer?
Steine in den Weg gelegt. Nicht direkt Steine, aber was wir festgestellt haben, wir sind ja einen ganz merkwürdigen Weg gegangen. Also ich muss sagen, heute weiß ich, es ist so, dass du genau das, was ich sage, dich erstmal ausprobierst. Dann gibt es so kleinere Mixshows, wo du mal guckst, wie du ankommst. Und dann steigert sich das peu à peu. Und wir sind ja sofort als Duo auf die große Bühne ins kalte Wasser. Und von da an sind wir mit einem fertigen Programm unterwegs gewesen.
Ja.
Und das ist nicht der Standard. Also im Normalfall hast du 15 bis 20 Minuten gut ausgeklügelt und damit gehst du raus. Und wir waren quasi die Langstreckenläufer. Mhm. Wir haben dann viel, viel später erst, als wir schon sehr erfolgreich waren, in Mixshows festgestellt, dass es da sowas wie, wer ist der Bessere, wer ist Neid? Und das war unterschiedlich. Also es gab viele jüngere Kollegen, wo ich gesagt habe, das brauche ich nicht mehr. Meine Kinder sind zu Hause, meine Enkel auch. Das war so ein bisschen so wie so ein kleiner Machtkampf, wo ich so gedacht habe, hör mal Schatzi, ich habe dich gestern noch gestillt, also was soll das? Ich fand es einfach albern. Mhm. Und ich glaube, bei Frauen auch eher so ein bisschen Vergleich. muss ich sagen, war bei den Frauen der Vergleich ausgeprägter. Und bei den jungen Männern, die noch die Jungbullen sind, quasi und so ein bisschen scharren, die auch nicht verstehen konnten, wenn wir mal besser waren oder wie man in unseren Kreisen sagt, wenn wir mal abgeräumt haben. Mhm. Und dann war meistens so, dass ich sie dann nach der Show so ein bisschen in den Arm genommen habe, wie meine Kinder, und gesagt habe, Schatzi, komm noch. Da war es wieder gut, ja.
Und was denkst du, könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlerinnen und Künstlern ihren Weg zu erleichtern?
Ja, das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, Erleichterung wäre, wenn viele von den alten Hasen so ein bisschen auf den Teppich kommen würden und da auch so ein bisschen Raum schaffen würden, das ernst nehmen würden, wenn der Wunsch wirklich groß ist, auf die Bühne zu gehen und wenn man überhaupt noch eine Plattform hat. Also meine Befürchtung ist ja nach wie vor, dass es jetzt wesentlich weniger Möglichkeiten geben wird, weil um die Bühnen, wie wir wissen, sieht es ja auch gerade nicht sehr, sehr gut aus. Mhm. Und was das allgemeine Problem ist, glaube ich, dass Künstler einfach gelernt haben, Einzelkämpfer zu sein. Also ihr eigenes Ding zu machen, und dass die Vernetzung gar nicht so groß war. Da hatten wir auch Schwierigkeiten mit. Wir haben dann später sehr viele nette Kollegen kennengelernt, aber die Vernetzung war jetzt nicht so, dass gesagt wurde, hey, ihr schafft das oder kommt mal. Wir mussten wirklich so durch die harte Schule das selber lernen und hatten beide zum Glück, vielleicht weil wir älter waren, dickes Fell. Ja, da einfach die mal so an die Hand zu nehmen und mehr Platz zu bieten. Also bei allen Mixshows zu sagen, hey, drei alte Hasen, zwei Newcomer und guckt mal. Und die nicht ausbluten zu lassen und ja, mehr Raum dafür zu schaffen. Ja.
Jetzt kommt die absolute Wahnsinnsfrage zuletzt. Was sind deine nächsten beruflichen Projekte?
Keine! Nein, also meine beruflichen Projekte wären, wir hätten dieses Jahr beim Fantastival in Dinslaken, hätten wir wieder ein Riesenpublikum gehabt. Das ist die 2200er Bühne, die jetzt leider wieder ausfällt, zum zweiten Mal ausfällt. Die möchte ich natürlich nochmal spielen. Ja, und ich hoffe einfach, dass diese Campingnummer gut angenommen wird und ja, einfach, dass wir bald wieder spielen können. Und bitte nicht vor Autokinos. Bitte nicht mit Masken. Ich bin Mensch. Wir haben alles ausprobiert. Wirklich Autokino, Livestream, alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das bin ich leider überhaupt nicht. Das tut mir in der Seele weh, aber das bin ich nicht. Ich brauche das Publikum und ich wünsche mir Menschen, die ich sehen kann und wo wir wieder spielen können.
Super, das ist doch ein tolles Schlusswort.
Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen.
Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudiapichler.com und franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen.
Support your local ladies.